Test.
Jetzt wollen wir auf Gottes Wort hören und der Tobias hat sich vorbereitet und ich möchte gerne noch für ihn beten. Herr Jesus, wir danken dir, ja, dass du zu uns sprichst, dass du uns dein Wort gegeben hast. Wir danken dir, dass Tobias jetzt dein Wort für uns weitergibt. Bitte, ja, segne auch Tobias, mach ihn ruhig, leite du ihn und hilf du ihm, Herr. Schenke auch uns einfach, dass wir ruhige Herzen haben, die auf deine Worte hören und, Herr, dass wir sie in unserem Herzen behalten und es dann tun können, anwenden können, was du zu uns sprichst. Segne den Tobias, segne du uns alle. In deinem wunderbaren Namen, Herr Jesus, beten wir. Amen.
Vielen Dank. Vielleicht nutzen wir die Zeit kurz, während ich was trinke, um die Fenster aufzumachen. Kurz. So wie es da steht, wir sind eine Calvary Chapel und bei den Calvary Chapels, für die, die nicht so regelmäßig hier sind, ist es üblich, dass wir Vers für Vers durch die Bibel gehen, fortlaufend auch Buch für Buch. Und deshalb ist heute keine Predigt zum ersten Advent dran, sondern eben eine zum ersten Timotheus. Und zwar stehen wir da in 1. Timotheus 4, Vers 12 bis 16. Und ja, die Überschrift, die werdet ihr am Ende der Predigt wahrscheinlich selber wissen. Ich habe eine Predigt nur für junge Leute vorbereitet. Deshalb ist cool, dass ihr heute so zahlreich erschienen seid. Nein, Spaß beiseite, ihr seid alle jung. Ich habe eine Predigt für euch alle dabei. Ich verspreche euch, es wird euch alle betreffen. Bevor wir in den Bibeltext einsteigen, möchte ich euch aber mit reinnehmen in ein Bild unserer Gesellschaft. Und wenn wir unsere Jugend anschauen, wenn es sowas wie die Jugend überhaupt gibt, dann möchte ich euch einfach ja, mit reinnehmen in das, was die Jugend so bewegt. Wir sehen eine der am stärksten vernetzten Generationen der Geschichte. Also braucht das nicht dazu sagen oder zeigen, ihr wisst, was ich meine. Sie sind ständig online, ständig erreichbar, manche sogar während dem Gottesdienst. Ständig umgeben von Stimmen und diese Stimmen prägen sie. Sie sind stärker, tiefer und nachhaltiger, als viele Eltern oder Lehrer es tun. Wenn man fragt, also junge Leute vor allem, wenn man fragt, wer beeinflusst dich oder wer ist dein Vorbild, hört man eher selten Antworten wie mein Vater, das sowieso nicht, meine Mutter, mein Pastor oder mein Lehrer. Stattdessen ist es eher wahrscheinlich, dass man hört, ein YouTuber, ein TikToker, ein Musiker, ein Influencer, den Begriff hatte ja der Matthias letzte Woche an der Wand. Und deshalb wollen wir uns mal drei Ausschnitte von solchen YouTubern anschauen. Und bitte achtet einfach mal nicht auf den Inhalt, lohnt sich wirklich nicht, aber einfach auf das, was so passiert. Und zwar der erste heißt iCrimex Jaron. Wer kennt den? Okay, erschreckend. Lass das Bild gerade mal kurz da. Kann einer schnell erkennen, wie viele Follower der hat? 4,1 Millionen. Gebt euch das. Okay, und genau, jetzt. Jetzt hat er noch mehr. Also was passiert da so? Worum geht es? Welche Werte werden vermittelt? Einfach mal frei raus. Geld. Cool sein, Villa. Es ist auch Werbung dabei, diese Paul Berger Limo, die verkauft er. Die könnt ihr beim Edeka kaufen. Unsere Kids wollen das immer. Kosten Schweinegeld, aber das ist das Ergebnis von dem. Also der nächste, den wir uns antun, heißt Paluten. Okay. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich stresst es schon total, wenn ich das 10 Sekunden sehe. Mich wundert echt gar nichts mehr, wenn unsere Kids in der Schule sitzen und nicht mehr still sitzen können. Wie viel hat der? Wie viel? 5,6, genau. Der ist einer der bekanntesten Deutschen. Und dann haben wir noch was für die Mädels, die sind nämlich auch nicht besser. Die heißt Phoebe. Wer kennt die? Ah, einer traut sich, okay. Ja, okay, lass mal laufen. Was sehen wir hier? Ziemlich basic. Sie hat uns gesagt, dass man mit 17 auszieht in die erste Wohnung und die muss dann auch so aussehen, wenn man dann 19 ist. Es geht viel um Äußeres, es geht um Make-up, es geht aber auch immer um Verkaufen und das geht alles total subtil. Spricht ganz andere Leute an, ich glaube, da sind wir uns einig, aber klar ist, diese Leute prägen unsere Kinder. Ich sage euch, die können junge Menschen begeistern. Schaut euch an, wie viele Follower sie haben. Aus meiner Sicht sind das Evangelisten. Sie brennen für was eigentlich? Vielleicht habt ihr das selbst schon beobachtet. Jugendliche sprechen manchmal auch wie ihre Online-Idole. Sie übernehmen deren Witze, deren Sichtweise, ihre Sprache, ihre Art, Konflikte zu lösen oder auch nicht zu lösen. Da gibt es total viele Hate-Videos auch, wo einer den anderen basht und das ist grauslich. Sie übernehmen Werte, ohne sie zu prüfen oder auch fragwürdige politische Positionen. Sie übernehmen Lebensstile, ohne zu hinterfragen, ob diese Lebensstile tragfähig sind. Und wenn man genauer hinschaut, merkt man schnell, diese sogenannten Vorbilder sind meistens selbst sehr jung. Manche sind kaum volljährig. Manche haben noch nie echtes Leid erlebt. Manche haben noch nie eine echte Krise durchgemacht. Manche haben gar keine Lebenserfahrung. Und doch reden sie darüber, wie man erfolgreich wird, wie man glücklich wird oder wie man selbstbestimmt lebt. Sie haben 1000 Follower, aber kaum Reife. Sie haben Einfluss, aber keine Weisheit. Und sie haben eine Stimme, aber keinen Charakter. Und das ist gefährlich, denn Menschen werden immer geprägt von anderen. Die Frage ist nur, von wem. Und junge Menschen werden immer nach Vorbildern suchen. Die Frage ist nur, ob diese Vorbilder tragfähig sind. Ich will an der Stelle ergänzen, dass es natürlich auch positive Influencer gibt bei YouTube oder woanders. Das soll jetzt nicht irgendwie einseitig rüberkommen. Vielleicht kennt ihr zum Beispiel die Real Life Guys, sind junge Christen, oder Jasmin Friesen, die heißt Liebe zur Bibel, oder vielleicht ein bisschen provokant, aber auch ein Charlie Kirk hat eine Generation junger Amerikaner geprägt. Genau hier beginnt unser heutiger Text. Denn Paulus schreibt an einen jungen Mann, vielleicht Ende 20 oder Anfang 30. Timotheus steht als junger Leiter vor einer Gemeinde, in der offensichtlich viele älter und erfahrener sind als er. Und Paulus weiß, Timotheus wird beobachtet und er wird beurteilt. Timotheus wird getestet. Und deshalb schreibt Paulus ihm wichtige Worte. Und weil diese in unserer Bibel stehen, sind sie offensichtlich nicht nur für Timotheus bestimmt, sondern für jede Generation junger Leiter oder junger Christen, also auch für uns. Jetzt wollen wir lesen. Ab Vers 12. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen, das Ermahnen und das Lehren. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir verliehen wurde, durch Weissagung und der Handauflegung der Ältestenschaft. Dies soll deine Sorge sein, darin sollst du leben, damit deine Fortschritte in allen Dingen offenbar seien. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, bleibe beständig dabei, denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Wir gehen Vers für Vers durch. Vers 12. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Das Erste, was Paulus im heutigen Text sagt, ist, niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Wir hören diesen Satz vielleicht als bloße Ermutigung von Paulus. Aber das ist er nicht. Er ist zugleich eine Diagnose. Es bedeutet, es gibt Menschen, die ihn wegen seiner Jugend kritisieren. Es gibt Menschen, die ihn unterschätzen. Es gibt Menschen, die ihm nicht zutrauen, was Gott ihm zutraut. Es gibt Menschen, die seine Berufung infrage stellen. Und es gibt Menschen, die sagen werden, der ist zu jung und zu unerfahren. Paulus sagt im Grunde, Timotheus, rechne damit. Du wirst kritisiert werden, du wirst unterschätzt werden. Aber Paulus lässt es nicht dabei. Er sagt nicht, niemand verachte dich wegen deiner Jugend, also kämpf dagegen, also wehre dich, also setz dich durch. Keine Kampfansage. Oder er sagt auch nicht, niemand verachte dich wegen deiner Jugend, aber mach dir nichts draus. Keine billige Ermutigung. Vers 12 weiter, niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild. Timotheus soll mit Charakter reagieren. Er sagt, Timotheus, du kannst nicht verhindern, dass Menschen auf dich schauen, aber du kannst entscheiden, was sie sehen. Wow, habt ihr schon mal drüber nachgedacht, was für ein Vorbild ihr seid? Wie sähe es in unserer Gemeinde aus, wenn alle so wären wie du? Schon mal gefragt? Zum Beispiel beim Thema Gebet. Wenn alle so viel beten würden wie du, wie wäre es bei uns? Oder beim Lobpreis, wenn alle so lebendig dabei wären, wie würde der Lobpreis klingen? Oder wenn alle so viel in der Bibel lesen würden wie du, wie wäre das? Oder beim Thema Finanzen, ganz böse, wenn alle so viel geben wie du, gäbe es dann noch Weltmissionen? Jetzt sind wir bei unserem Kernthema heute. Timotheus kann nur ein Vorbild sein, weil er selbst ein Vorbild hat. Oder neudeutsch, einen Coach. Nämlich Paulus. Timotheus schaut auf Paulus. Ich vermute auch, wenn das ein Brief von Paulus ist, den wir behandeln, dass es auch Briefe gab von Timotheus an Paulus. Ich könnte mir vorstellen, er hat ihm Fragen gestellt, hat gesagt, Paulus, ich komme da nicht weiter. Timotheus hat jahrelang mit Paulus gelebt, gedient, gebetet, gelitten, gelacht und gearbeitet. Er hat gesehen, wie Paulus spricht, wie Paulus handelt, wie er Konflikte löst und wie er korrigiert. Wie Paulus liebt, wie Paulus gebetet hat, wie er demütig bleibt und wie Paulus versucht wird und wie er standhält. Meine These ist, jeder junge Leiter braucht einen älteren Leiter. Und das gilt für junge Männer wie für junge Frauen. Also das ist gar nicht ausgeschlossen. Und ich halte das für absolut notwendig und nicht für optional. Geistliche Leiterschaft ist kein Solo-Projekt und kein Einzelkämpfer-Dasein. Gott hat Leiterschaft in seinem Reich offensichtlich so gestaltet, dass sie generationenübergreifend funktioniert. Mose prägt Josua, Naomi prägt Ruth, um mal ein Frauenbeispiel zu bringen. Elia prägt Elisa, Elisabeth prägt Maria. Jesus prägt die 12 Jünger, vermutlich auch noch mehr. Und er war erst 30, nicht vergessen. Und Paulus prägt eben Timotheus und Titus. Gibt noch viel mehr Beispiele. Niemand, den wir in der Bibel sehen, wächst allein heran. Niemand reift allein und niemand trägt Verantwortung allein. Und genau deshalb ist es ein riesiges Problem, wenn junge Menschen heute von Influencern geführt werden, die selbst niemanden haben, der sie führt. Sie sind wie Bäume ohne Wurzeln, wie Häuser ohne ein Fundament, wie Schiffe ohne einen Kompass. Und genau deshalb schreibt Paulus an Timotheus, er sagt ihm nicht nur, was er tun soll, er sagt es ihm als geistlicher Vater. Und das macht den Unterschied. Nochmal Vers 12, niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Paulus beschreibt 6 Bereiche, in denen Timotheus ein Vorbild sein soll. Und er beginnt mit dem ersten Bereich: Sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort. Die Bibel oder der Urtext lässt an der Stelle offen, ob es sich um das Wort von Timotheus selbst handelt, also gemeint ist sein Reden, das, was er spricht, oder ob es darum geht, im Wort, also in der Bibel Vorbild zu sein. Und ich denke, es ist wahrscheinlich auch beides gemeint. Also ein Vorbild in dem, was er sagt und wie er es sagt, und auch die Bibel selbst. Also einerseits, Timotheus, achte darauf, was und wie du redest. Ein Leiter führt durch seine Worte. Und junge Leiter müssen lernen, Worte zu gebrauchen, wie ein Chirurg seine Hand gebraucht. Sanft, präzise und auch heilsam. Es ist leicht, Worte zu benutzen, um Menschen zu beeindrucken. Aber Leiter benutzen Worte, um Menschen zu heiligen. Aber Timotheus kann das nur tun, weil Paulus ihm jahrzehntelang gezeigt hat, wie ein Leiter spricht. Er hat Paulus predigen hören. Er hat Paulus ermahnen und trösten gehört. Er hat Paulus unter Tränen sprechen hören und in schwierigen Gesprächen erlebt. Der andere Aspekt ist, Timotheus soll ein Vorbild darin sein, wie er selbst in Gottes Wort bleibt, wie er es studiert und wie er Zeit damit verbringt. Es ist so wichtig, dass wir Zeit im Wort Gottes verbringen. Der zweite Bereich ist, sei den Gläubigen ein Vorbild im Wandel. Paulus meint, Timotheus, dein Leben spricht lauter als deine Predigt. Und wieder gilt, Timotheus kann das nur, weil er Paulus Wandel gesehen hat. Er hat gesehen, wie Paulus mit Anfechtung umgeht. Er hat gesehen, wie Paulus versöhnt. Er hat gesehen, wie Paulus reagiert, wenn er angegriffen wird. Und er hat gesehen, wie Paulus reagiert, wenn er verletzt wurde. Der dritte Bereich ist, sei den Gläubigen ein Vorbild in der Liebe. Und die Liebe im Urtext, da steht Agape, also die göttliche Liebe. Hier könnten wir lange verweilen. Liebe ist das Herzstück der Leiterschaft. Liebe ist nicht nett sein. Und Liebe ist auch nicht gefällig sein. Liebe ist, ich suche das geistliche Wohl des anderen, auch wenn es mich etwas kostet. Paulus hat Timotheus geliebt wie einen Sohn. Er hat ihm in Liebe auch Grenzen gesetzt. Er hat ihn in Liebe korrigiert, in Liebe ermutigt. Und niemand lernt Liebe durch Bücher. Liebe lernt man, indem man geliebt wird. Nummer 4. Sei den Gläubigen ein Vorbild im Geist. Pneuma steht da im Griechischen. Das meint die innere geistliche Atmosphäre, die von einem Menschen ausgeht. Es meint das Herz, das mit Gott verbunden ist, ein Leben, das aus der Gegenwart Gottes schöpft. Ein Leiter, der im Geist ein Vorbild ist, ist jemand, bei dem man spürt, dieser Mensch lebt nicht aus eigener Kraft. Er lebt geführt, er lebt gebunden an das, was Gottes Geist wirkt. Er trifft Entscheidungen nicht aus dem Bauch heraus, sondern im Gebet. Er reagiert nicht fleischlich, sondern geistlich. Er trägt eine innere Ruhe, die nicht von ihm stammt. Und gerade junge Leiter brauchen diese geistliche Tiefe. Und sie lernen sie nur, wenn jemand vor ihnen hergeht, der genauso lebt. Paulus war dieser Mensch für Timotheus. Der fünfte Bereich ist, sei den Gläubigen ein Vorbild im Glauben. Ein weiterer sehr wichtiger Punkt. Ein junger Leiter muss sehen, wie ein älterer Leiter glaubt. Nicht Glaubenssätze, sondern Vertrauen auf Gott. Bei Paulus hat Timotheus gesehen, wie man glaubt, wenn die Umstände dagegen sprechen. Wie man glaubt, wenn man geschlagen wird. Wie man glaubt, wenn man im Gefängnis sitzt. Wie man glaubt, wenn man verraten wird. Wie man glaubt, wenn man nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Glaube wird durch Vorbilder entzündet. Der sechste und letzte Bereich ist, sei den Gläubigen ein Vorbild in der Keuschheit. was ist das eigentlich? Ein nicht mehr sehr häufig gebrauchter Begriff, jedenfalls nicht bei YouTubern. Es geht um Reinheit in Gedanken und auch im Tun. Gemäß der Organisation Free Indeed haben 70% aller Pastoren mehr oder weniger ein Problem mit Pornografie. Ich habe mich in der Vorbereitung extra nochmal bei Martin Waldvogel informiert. Ihr kennt ihn, der war schon ab und zu hier und ist bei der Organisation. Und der Anteil bei christlichen Frauen ist übrigens auch bei über 40% in dem Thema. Aber zum Glück haben wir keinen Pastor, betrifft uns also nicht. Was Paulus wusste, ist, Reinheit ist nicht selbstverständlich. Reinheit braucht Kontrolle. Reinheit braucht Rechenschaft. Reinheit braucht Grenzen. Kein junger Leiter kann Reinheit allein bewahren. Der Feind ist zu raffiniert. Die Versuchungen sind zu stark. Deshalb braucht auch hier jeder Timotheus einen Paulus. Wenn Paulus also diese 6 Bereiche nennt, Wort, Wandel, Liebe, Geist, Glaube und Reinheit, dann tut er das nicht als Lehrer, der irgendwo in einer Studierstube sitzt und theoretisch über Leiterschaft philosophiert. Nein, Paulus spricht als geistlicher Vater, als Mentor und als Coach. Er spricht als jemand, der Timotheus durch viele Jahre hindurch begleitet hat. Und das ist wichtig, denn ein junger Leiter kann in diesen Bereichen nicht gut alleine wachsen. Er braucht jemanden, der älter ist, erfahrener, reifer und der ihm zeigt, wie man in diesen Bereichen wächst. Lasst uns noch mal kurz vergegenwärtigen, wie Timotheus eigentlich zu Paulus kam. Wir wissen aus Apostelgeschichte 16, dass Paulus Timotheus erstmals in Lystra traf. Timotheus war ein junger Mann, halb jüdisch, halb griechisch, gut angesehen in der Gemeinde. Und Paulus sah etwas in ihm. Etwas, das andere vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht sahen. Etwas, das Gott in ihn gelegt hatte. Paulus erkannte seine Gabe. Und Paulus nahm ihn mit auf Missionsreise. Paulus ließ ihn nicht alleine zurück. Er sagte nicht einfach, gut, du bist begabt, mach was draus. Paulus nahm ihn mit, Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr, auf Reisen in schwierige Situationen, in Verfolgungen, in verschiedene Gemeinden, in Gesprächen, in Konflikte und auch im Gebet. Sie waren zusammen unterwegs. Leiterschaft entsteht nicht durch Programme. Sie entsteht durch Nähe und Hingabe und durch Beziehung. Und Timotheus wäre niemals der Leiter geworden, den wir aus den Pastoralbriefen kennen, wenn nicht Paulus bereit gewesen wäre, sich in ihn zu investieren. Und genau deshalb kann Paulus sagen, sei ein Vorbild, weil er selbst eins war. Paulus war ein Vorbild im Wort, er war ein Vorbild im Wandel, er war ein Vorbild in der Liebe, im Geist, im Glauben und auch in der Reinheit. Nachdem Paulus die Charakterbereiche genannt hat, geht er weiter zu den Aufgaben eines geistlichen Leiters. Vers 13. Bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen, das Ermahnen und das Lehren. Paulus gibt Timotheus keine To-Do-Liste. Er sagt ihm, Timotheus, das ist der Fokus. Lass dich nicht ablenken. Das Vorlesen der Schrift war damals keine Nebensache. Bei uns ist es manchmal so, dass wir einen Psalm vorlesen. Aber damals hatten die Menschen keine Bibel zu Hause. Es gab die Bibel auch noch nicht in der Form, wie wir sie heute haben. Es gab das Alte Testament und es gab inzwischen einige Texte und Briefe, die immer wieder in den Gemeinden gelesen und eben vorgelesen wurden. Wenn ihr hierzu Fragen habt, dann fragt gerne Markus Fudika, der kennt sich genau mit der Phase der Schriften aus. Die Christen konnten oft nur hören, was vorgelesen wurde. Und Paulus sagt, Timotheus, halte das Wort Gottes im Zentrum. Lass nicht deine Gedanken im Mittelpunkt stehen, sondern Gottes Gedanken. Und Timotheus weiß, Paulus hat es immer so gemacht. Paulus hat immer die Schrift geöffnet, egal wo er war. In Synagogen, in Häusern, auf Marktplätzen und Timotheus war dabei. Er hat gesehen, wie Paulus die Schrift ehrt, wie er sie liebt, wie er sie verteidigt, wie er sie erklärt. Und er sagt Paulus, mach du das Gleiche. Das zweite Wort ist ermahnen. Hier ist nicht strenges Rügen gemeint, sondern ermutigendes Zurechtbringen. Menschen aufrichten, Menschen korrigieren, aber liebevoll. Der dritte Punkt ist das Lehren. Das Lehren ist die Fähigkeit, Wahrheit zu erklären. Und auch hier gilt, Timotheus hat den größten Lehrer der frühen Kirche erlebt. Er hat Paulus zugehört. Er hat gehört, wie Paulus auf Basis des Alten Testamentes über Christus redet. Er hat gehört, wie Paulus schwierige Fragen beantwortet. Und er hat gehört, wie er auf Angriffe reagiert. Paulus geht weiter, Vers 14. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir verliehen wurde durch Weissagung und der Handauflegung der Ältestenschaft. Paulus sagt das als jemand, der diese Gabe entdeckt und miterweckt hat in Timotheus. Er weiß, dass Timotheus eine Gabe zum Lehren hat. Er weiß, dass Timotheus ein Herz für Menschen hat. Und Paulus weiß, dass Timotheus ein Hirte ist und dass Gott eine Berufung auf sein Leben gelegt hat. Dieser Satz ist voller Weisheit. Paulus weiß, dass junge Leiter oft kämpfen, nicht nur mit Aufgaben, sondern eben mit Unsicherheit. Viele junge Leiter sehen ihre Gabe gar nicht so deutlich. Sie denken, andere sind begabter, andere sind mutiger, andere können besser sprechen, andere können besser leiten. Und diese Unsicherheit führt oft dazu, dass sich ihre Gabe nicht entwickelt, dass sie ihre Gabe sogar verstecken oder vernachlässigen. Und Paulus sagt, tu das nicht, Timotheus, deine Gabe ist von Gott gegeben und noch eins draufgesetzt und deine Gabe wurde sogar durch die Ältesten bestätigt. Erinnere dich daran. Es ist eines der wichtigsten Prinzipien des geistlichen Coachings. Ein junger Leiter braucht auch Bestätigung und Ermutigung. Er braucht Menschen, die sagen, wir sehen Gottes Hand auf deinem Leben. Niemand kann sich selbst in den Dienst rufen und niemand kann sich selbst zum Leiter machen. Berufung wird empfangen und bestätigt. Und Paulus erinnert Timotheus daran, du wurdest bestätigt, vergiss das nicht. Paulus spricht wie ein erfahrener Trainer, der weiß, ein junger Leiter kann viel, aber kann sich auch verzetteln. Vers 15. Dies soll deine Sorge sein. Darin sollst du leben, damit deine Fortschritte in allen Dingen offenbar seien. Coaching hat nicht Perfektion als Ziel. Coaching hat Wachstum als Ziel. Man sagt, ein Baum wächst nicht, indem man an seinen Zweigen zieht. Er wächst, weil er mit guten Wurzeln verbunden ist. Es geht um Schritte, um Fortschritt. Niemand wird sofort reif, niemand wird sofort ein voll ausgebildeter Leiter sein. Reife entsteht durch einen Prozess. Und Paulus sagt, Timotheus, du wirst wachsen und die Gemeinde soll das sehen. Und genau das brauchen junge Menschen. Nicht Druck, nicht Vergleichen und Erwartungen, die sie überfordern, sondern jemanden, der sagt, ich sehe deinen Fortschritt, ich sehe, dass du wächst und ich freue mich darüber. Vers 16. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Bleibe beständig dabei, denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Niemand ist so gefährdet wie ein Leiter, der niemanden hat, der ihm über seine Schultern schauen darf. Ein junger Leiter braucht jemanden, der sagt, habe Acht auf dich selbst. Achte auf dein Herz und auf deine Gedanken. Achte auf deine Prioritäten, auf dein geistliches Leben. Ein junger Mensch ist oft voller Energie und voller Visionen, aber er merkt nicht, dass sein Herz ermüdet. Paulus sagt, pass auf deine Seele auf. Es klingt zuerst wie ein einfacher Ratschlag, aber in Wirklichkeit ist es einer der tiefsten Sätze in den Briefen, die Paulus geschrieben hat. Paulus sagt, Timotheus, bevor du auf andere achtest, bevor du anderen dienst, bevor du für andere sorgst und bevor du andere leitest, achte auf dich selbst. Und damit meint Paulus natürlich nicht Egoismus. Er meint geistliche Selbstfürsorge. Er meint, Timotheus, du bist ein Mensch, du bist nicht unerschöpflich, Du bist nicht unverwundbar und auch nicht unangreifbar. Du bist nicht aus Stahl. Und hier sehen wir wieder den Coaching-Aspekt. Ein junger Leiter mag denken, dass er unverwundbar ist. Er glaubt, er kann alles geben, alles tun und alles tragen. Und Paulus weiß, es stimmt nicht, weil er kennt Jesaja 40, Vers 31. Da steht, Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Und deshalb sagt er Timotheus, pass auf dein Herz auf, pass auf deine Seele auf, pass auf deine Prioritäten auf und auch auf deine Ruhe. Pass auf deine Beziehung zu Jesus auf, ist die Summe all dessen. Genau, an der Stelle, Coaching ersetzt nie eine Beziehung zu Jesus, das ist sowieso der Schlüssel überhaupt. Und genauso sagt er, und auf die Lehre. Also achte auf dich selbst und auf die Lehre. Paulus weiß, junge Leiter können leicht von neuen Ideen verunsichert werden, von cleveren Wortspielen, von intelligent klingenden Theorien, von emotional überzeugenden Stimmen oder von lehrmäßig raffinierten Täuschungen. Timotheus braucht jemanden, der sagt, Timotheus, halte fest, nimm nicht jede neue Lehre auf und lass dich nicht verunsichern. Ähnlich wie unsere Jahreslosung, prüfe alles und behalte das Gute. Und weiter sagt Paulus, bleibe beständig dabei. Wer könnte das besser sagen als Paulus, der Verfolgungen überstanden hat, der gesteinigt wurde, der Schiffbruch erlitten hat, im Gefängnis saß, Hunger litt und verraten wurde. Paulus weiß, was Beharrlichkeit bedeutet. Und deshalb kann er Timotheus sagen, bleib treu, bleib dran, gib nicht auf und lass dich nicht entmutigen. All das sind Rufe der Liebe, das ist die Stimme eines Vaters, die seinen Sohn vor dem Scheitern schützen will. Deshalb sagt er, bleib beständig dabei. Es geht nicht um perfekt sein. Es geht nicht darum, alles richtig zu machen oder nie Angst zu haben. Beständig bleiben heißt, bleib in Christus, im Wort, im Heiligen Geist, bleibe in der Reinheit, in der Gnade und bleibe im Dienst, aber auch bleibe unter Autorität und Leitung und bleibe in Gemeinschaft. Und dann der Schlusssatz, wenn du das tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die dich hören. Paulus meint natürlich auch hier nicht, dass Timotheus sich selbst retten im Sinne von erlösen kann. Paulus meint, wenn du auf dich achtest und auf die Lehre achtest, dann wirst du dich selbst bewahren. Du wirst nicht vom Weg abkommen, du wirst nicht durch falsche Lehre zerstört werden. Du wirst nicht so einfach durch Sünde fallen oder durch Überlastung zerbrechen. Du wirst nicht durch Stolz zugrunde gehen oder durch falsche Prioritäten entgleisen. Und die, die dich hören, also die Timotheus hören, werden ebenfalls bewahrt. Ein gesunder Leiter schafft eine gesunde Gemeinde. Ein gelehrter Leiter prägt eine belehrte Gemeinde. Ein reiner Leiter ist ein Vorbild für eine reine Gemeinde. Ein gehorsamer Leiter schafft eine gehorsame Gemeinde. Ein bewahrter Leiter bewahrt andere. Die Gesundheit des Leiters prägt die Gesundheit der Gemeinde. Der heutige Bibelabschnitt lehrt uns etwas, das wir als Gemeinde unbedingt wieder neu entdecken müssen. Junge Menschen brauchen ältere Menschen. Junge Christen brauchen geistliche Väter und Mütter. Ich will jetzt bewusst nicht die Eltern der eigenen Kinder ansprechen. Das ist eine andere Aufgabe und auch eine andere Lebensphase. Da gibt es die Anekdote von Mark Twain, vielleicht kennt er sie, wo er sagt, als ich 14 war, war mein Vater so unwissend, dass ich kaum in seiner Nähe sein mochte. Als ich 21 wurde, war ich erstaunt, wie viel der alte Mann in 7 Jahren dazugelernt hatte. In der Phase sind die Eltern einfach keine guten Ratgeber mehr. Ihr wisst, was ich meine. Großeltern ist schon ein anderer Punkt wieder. Aber alle Eltern können mit ihrer Lebenserfahrung natürlich Vorbilder für andere sein. Also die Eigenschaft und die Tatsache, dass ihr Eltern seid und Kinder großgezogen habt, befähigt euch durchaus, Coach und Vorbild zu sein, vielleicht dann eben für einen anderen jungen Mann oder junge Frau. Vielleicht bist du heute ein junger Christ und du merkst, Gott spricht zu dir. Vielleicht weißt du, dass du einen älteren Christen brauchst. Jemanden, der dich begleitet, der dich herausfordert, dir zuhört, dich korrigiert und dich schützt. Dann möchte ich dich ermutigen, such dir jemanden, sprich jemanden an, sag, ich brauche jemanden, der mir hilft zu wachsen. Das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern ein Zeichen von Stärke. Vielleicht bist du heute aber auch einer der älteren, erfahrenen Christen. Vielleicht denkst du, meine beste Zeit liegt hinter mir. Dann möchte ich dir sagen, die wichtigsten Jahre deines Dienstes könnten noch vor dir liegen, weil es junge Menschen gibt, die dich brauchen. Junge Männer und Frauen, die ohne dich nicht zu den Christen werden, die Gott aus ihnen machen möchte. Deine Erfahrung ist wertvoll, deine Reife ist wertvoll, deine Zeit ist wertvoll. Und Gott möchte dich gebrauchen, um die nächste Generation zu formen. Wie könnte das konkret aussehen? Darüber haben wir auch im Jüngerschaftskurs gesprochen. Wir können viel über Coaching reden, wir können viele Bücher darüber lesen, aber nichts ersetzt das, ein kleines Beispiel. Stellt euch einen alten, erfahrenen Kapitän vor, der auf einem Schiff steht und einen jungen Offizier vor sich hat, der gerade lernt, wie man navigiert. Die See ist unruhig, schütteln, schütteln, schütteln. Die Winde sind wechselhaft, der Himmel ist dunkel und die Wellen schlagen gegen die Bordwand. Der ältere Kapitän hat Jahrzehnte hinter sich, Stürme, die jeden normalen Menschen gebrochen hätten. Und er weiß, wie man ein Schiff durchs Chaos führt. Der junge Offizier hat Mut. Er hat Leidenschaft, aber er hat noch nie einen Sturm allein überstanden. Der Kapitän steht hinter dem jungen Offizier, legt ihm eine Hand auf die Schulter und sagt, siehst du den Horizont? Siehst du die Strömung? Spürst du die Veränderung im Wind? Siehst du die leichte Schräglage des Schiffes? So und so erkennst du Gefahren und so erkennst du Chancen, so navigierst du. Das ist geistliches Coaching. Ein junger Christ braucht jemanden, der mit ihm in den Sturm geht. Ich denke, viele junge Christen, vor allem aber junge Leiter, stehen heute alleine im Sturm. Und sie stehen in Gefahr, unterzugehen, nicht weil sie unfähig wären, sondern weil niemand hinter ihnen steht. Weil niemand ihnen zeigt, wie man navigiert, weil niemand ihre blinden Flecken sieht oder ihnen sagt, pass auf. Timotheus hatte Paulus und das machte den Unterschied. Das ist Gottes Plan. Das ist sein Bauplan für Leiterschaft. Ich glaube, dass eine der größten Nöte der heutigen Gemeinde nicht mangelnde Begabung der jungen Generation oder mangelnde Motivation ist, sondern mangelnde Begleitung. In vielen Gemeinden brennen junge Menschen aus, weil sie alleine gelassen werden. Niemand hat ihnen gesagt, dass sie ruhen müssen, wo ihre Grenzen sind, wie man betet. Niemand hat sie aufgefangen, wenn sie gefallen sind. Selbst Jesus, der Sohn Gottes, suchte die Nähe des Vaters, die Gemeinschaft mit den Jüngern und er wählte bewusst Männer aus, die über Jahre hinweg mit ihm gingen. Sie gingen zusammen durch Städte und Dörfer, durch Freude und Ablehnung, durch Wunder und Missverständnisse. Und nachdem Jesus auferstanden und in den Himmel gefahren war, setzte sich dieses Prinzip fort. Auch Petrus hatte Männer, die er prägte. Und wie wurde Paulus zu dem, was er war? Er war schon ein gebildeter jüdischer Schriftgelehrter, als Jesus ihn überführte. An der Bildung lag es nicht. Aber das war nicht genug. In Apostelgeschichte 9, Vers 26 und 27 kann man lesen, als nun Saulus nach Jerusalem kam, versuchte er, sich den Jüngern anzuschließen, aber sie fürchteten ihn alle, weil sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei. Und jetzt kommt's, Barnabas aber nahm ihn auf, führte ihn zu den Aposteln. Und später nochmal in Apostelgeschichte 11, und Barnabas zog aus nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Es begab sich aber, dass sie ein ganzes Jahr zusammen in der Gemeinde blieben und eine beträchtliche Menge lehrten, und in Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Offensichtlich hatte auch Paulus einen Coach. Und Paulus nahm dann Timotheus, Titus und viele andere junge Mitarbeiter mit. Immer das gleiche Muster, die ältere Generation prägt die jüngere. Und deshalb nimmt uns dieser Text heute auch in die Verantwortung. Ich möchte euch direkt ansprechen. Ältere Christen, wir brauchen euch. Euch, die ihr schon durch dunkle Täler gegangen seid, die ihr wisst, was Versuchung bedeutet, was Zerbruch, aber auch Wiederherstellung heißt. Menschen, die gelernt haben zu beten, weil es die einzige Möglichkeit war. Die gelernt haben, Gott zu vertrauen, als es dunkel war. Christen, die gelernt haben, still zu werden, als es in ihrer Seele laut war. Menschen, die gelernt haben, zu vergeben, als sie verletzt wurden. Und gleichzeitig möchte ich euch Jüngeren sagen, habt den Mut, euch führen zu lassen. Habt den Mut. Seid lernbereit, seid offen, lasst in euer Leben sprechen, lasst euch korrigieren. Lasst zu, dass Menschen euch auf eure Sünde hinweisen dürfen. Menschen, die sagen dürfen, das war nicht gut, aber Gott ist gut. Wie können wir als Gemeinde so leben, dass junge Christen nicht nur überleben, sondern gedeihen? Ich glaube, es beginnt damit, dass ältere Christen sich verfügbar machen. Und dann braucht es junge Menschen, die sagen, ich will. Demut ist da der Schlüssel. Was unsere Gemeinde braucht, sind Paulus-Typen oder auch, wenn wir die weibliche Form nehmen, Priscilla-Typen gibt es im Neuen Testament oder Lydia-Typinnen. Christen, die Verantwortung übernehmen für das geistliche Wachstum der nächsten Generation. Und in diesem Miteinander geschieht etwas Heiliges. Gott gießt seine Gnade in beide Richtungen aus. Die Älteren werden durch die Jüngeren erfrischt, die Jüngeren werden durch die Älteren gestärkt. Das Reich Gottes wächst, weil beide geben und beide empfangen. Geistliches Coaching ist keine Methode, es ist Beziehung. Paulus gab nicht nur Wissen weiter, er gab Leben weiter. Und genau das muss die Aufgabe älterer Christen sein. Wir brauchen nicht theologische Antworten, wir brauchen gelebte Antworten. Menschen, die sagen können, ich habe Fehler gemacht und Gott war treu. Ich war im Straucheln und Gott hat mich aufgerichtet. Ich verstehe deine Angst, ich hatte sie auch und Gott hat mich durchgetragen. Menschen, die sagen können, ich kenne diesen Kampf, ich kenne diese Zweifel, ich kenne die Versuchung, aber Gott hat mir geholfen. Junge Leiter wachsen, junge Christen wachsen, wenn Ältere ihre Geschichte erzählen, die guten und die schweren. Wir tendieren immer dazu, nur das Gute zu erzählen. Junge Christen reifen, wenn ältere Christen ehrlich sind. Nicht stolz, nicht perfekt, sondern einfach echt. Und auch dazu noch ein Bild. Keine Angst, ich bin bald fertig. Stellt euch eine Staffellaufmannschaft vor. 4 Läufer, jeder hat seinen Abschnitt. Der erste startet, läuft, gibt sein Bestes und am Ende des Abschnitts übergibt er den Stab. Aber was wäre, wenn der erste Läufer den Stab einfach wegwirft und sagt, ich bin fertig? Die anderen müssen selbst sehen, wie sie klarkommen. Die Staffel wäre verloren. Die anderen Läufer würden scheitern, der ganze Lauf würde abgebrochen. Ältere Leiter, ältere Christen sind wie die ersten Läufer. Sie sind weiter im Rennen, sie haben mehr Strecke hinter sich. Und ihre wichtigste Aufgabe ist nicht, das ganze Rennen allein zu laufen, sondern eben den Stab weiterzugeben. Und die jungen Leiter sind wie die nächsten Läufer. Sie müssen sich nicht schämen, dass sie Hilfe brauchen. Kein Läufer schämt sich, den Stab zu übernehmen. Es ist ein Ehrenmoment. Es ist eine besondere Verantwortung und es ist eine Würdigung, es ist eine Berufung. Und genauso sollte es in der Gemeinde sein. Ein älterer Christ sagt, ich übergebe dir Verantwortung und ich begleite dich, ich bin für dich da. Und ein junger Christ sagt, ich nehme die Verantwortung an, ich bin dankbar für deine Begleitung. Jetzt kommt der spannende Moment, ein Moment, in dem sich jeder hier fragen sollte, je nach Lebenslage, wer ist mein Paulus oder meine Priscilla? und auf der anderen Seite, wer ist mein Timotheus oder vielleicht meine Maria? Also an die Jüngeren, wer darf in euer Leben sprechen? Wem wollt ihr Rechenschaft geben? Wer sieht eure blinden Flecken? Wer darf eure Entscheidungen hinterfragen? Wer betet für euch? Wer ermutigt euch? Wer korrigiert euch? Wer schützt euch? Und wer begleitet euch? Wenn die Antwort in Gedanken jetzt niemand lautet, dann bist du nicht geschützt. Egal wie begabt du bist, egal wie stark deine Persönlichkeit ist, du solltest so nicht weitermachen. Und an die Älteren, wer ist mein Timotheus, wer ist meine Maria? In wen investiere ich mich? Wen begleite ich? Wer wächst eigentlich durch meine Erfahrung hier? Wem diene ich als Vorbild? Wen leite ich an im Gebet? Wem helfe ich, Reinheit zu bewahren? Wen ermutige ich? Mit wem öffne ich zusammen die Schrift? Wem gebe ich Raum, Fehler zu machen? Und wen schütze ich vor Entmutigung? Wenn die Antwort auch hier niemand heißt, dann verfehlst du einen wichtigen Teil deiner Berufung. Ein nicht weitergegebener Staffelstab ist ein verlorener Stab. Vielleicht bist du hier und fühlst dich wie Timotheus, jung, unsicher, und du fragst dich, ob du der Aufgabe gewachsen bist. Du spürst Druck, Erwartung und du spürst die Augen der Menschen auf dir. Das kann auch im Beruf sein. Dann sage ich dir heute im Namen des Herrn, niemand verachte deine Jugend. Gott hat dich berufen und Gott möchte dich führen. Suche dir einen Paulus, lass dich formen und begleiten, lass dich prägen und geh nicht allein. Vielleicht bist du hier und auch schon reif im Glauben. Du hast Geschichte, du hast Narben, du hast Siege und du hast auch Stürme überlebt. Dann möchte ich dir heute sagen, gib das weiter, vergrabe diese Erfahrung nicht. Gemeinde braucht dich, die jungen Christen brauchen dich, die nächste Generation braucht dich. Vielleicht bist du auch hier und leidest daran, dass du nie einen geistlichen Vater oder Mutter hattest, dass du zu schnell zu viel Verantwortung tragen musstest. Und dann bitte ich dich, lass heute Heilung beginnen, lass da für dich beten. Zum Abschluss möchte ich den Text nochmal insgesamt lesen, aber mit einem kleinen Unterschied. Ich möchte, dass ihr das alle so hört und lest, als würde euch Jesus das sagen. Ich finde, das passt sehr gut, gerade auch wegen Vers 13. Ich lese es nochmal vor, nehmt es für euch ganz persönlich. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen, das Ermahnen und das Lehren. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir verliehen wurde durch Weissagung und der Handauflegung der Ältestenschaft. Dies soll deine Sorge sein. Darin sollst du leben, damit deine Fortschritte in allen Dingen offenbar seien. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Bleibe beständig dabei. Denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Amen.